Guten Morgen zusammen. Schön. Schön. Ihr hättet jetzt auch noch eine Weile da bleiben können. Wir hätten noch ein wenig singen können. Dann hätte ich Schlussgebet gesprochen und den Segen. Und dann hätten wir wieder heim können. Ihr seht alle so ruhig, so locker aus. Euer Puls ist ziemlich unter, oder? Ihr seid ruhig. Im Gegensatz zu mir. Ja gut, Puls ist okay. Vielleicht war das bei euch aber gestern Abend ganz anders, oder? Vielleicht wart ihr da angespannt und der Puls war auf 80 oder so. Meiner war wahrscheinlich einiges niedriger noch als jetzt. Als ich ins Bett bin, habe ich mal geguckt und habe ich gesehen, es steht 0-0. Wer hat das Fußballspiel alles gesehen? 2-0, stimmt, es ist ausgegangen. Hat Margret gesagt heute Morgen. Also, dann habe ich gedacht, dann seid ihr heute auf jeden Fall ruhig, glücklich und zufrieden, oder die meisten zumindest. Manche sagen jetzt vielleicht, ja, die Fußballer, das sind Helden. 2-0 gewonnen, das sind Helden. Wenn sie 2-0 verloren hätten, solche Flasche, oder? Können nichts. Hans, du bist wahrscheinlich auch zufrieden, oder?
Ja.
Sehr, prima. Siehst, dein Sonntag ist gerettet, oder? Ja, so ist es, ja. Helden, könnt ihr euch noch dran erinnern an den Gottesdienst im Grüne, wer dort war? Was war dort das Thema? Helden, gell? Da hat der Pierre drüber gesprochen, über Helden. Aber er hat dann über Helden erzählt aus seinem Leben, von einem jungen Mädle, von seiner Tante und so weiter. Und er hat am Anfang aber gefragt, wer von uns oder Helden kennt oder was für uns ein Held ist. Und es sind verschiedene Namen gefallen. Und unter anderem sind auch biblische Namen gefallen, wie Mose, Jakob, Josef und so weiter. Und ja, wir kennen die alle. Wir kennen die, die haben alle Großes getan, Großes bewirkt. Dann gibt es aber auch andere Helden. Im Fernsehen sieht man die oft. Helden. Und dann gibt es auch andere Helden, die wirklich Großes vollbracht haben. Und von einem Helden in vollem Begriffsumfang kann man eigentlich erst sprechen, wenn folgende drei Dinge passen. Er sollte einen tugendhaften Charakter haben, aufgrund dessen er überragende Leistungen vollbringt, so wie von anderen als Held angesehen wird. Wer von euch hat schon Großes, Überragendes fertiggebracht? Oder haben andere schon zu euch gesagt, hey, du bist ein echter Held? Uwe, der Einzigste hier, oder? Manchmal, da sagt auch jemand zu dir, zu mir hat auch schon mal jemand gesagt, du bist mir so ein Held. Ja, das ist aber eher negativ gemeint. Du bist mir ein schöner Held. Ihr lacht, ihr kennt das alle, ja. Aber wie wäre das, wenn ich so ein richtiger Held wäre? Das wäre doch eine Sache, oder? Wenn ich so ein richtiger Held wäre und was Großes vollbracht, dann würde alle sagen, ey, guck mal den, super, der kann was, oder? Ihr vom Lobpreisteam seid auch Helden.
Ja.
Super. Ja, ich könnte nicht Klavier spielen, ich könnte nicht Schlagzeug spielen, wenn ich Geige würde, würdet ihr in 3 Minuten alle draußen sein. Wenn ich singe würde, genauso. Prima, ihr habt das echt super gemacht, ihr seid Helden. Ein Held, das ist doch was. Ja, was ganz Tolles, vor dem hat man doch Achtung, oder? Vor dem steht man voller Ehrfurcht. Wenn ich jetzt war doch das Wirt Open Air da, gell? War jemand dort? Da kommen ja auch da Sänger und Gruppe und alles und das sind ja für viele Helden, ja? Wenn die sehen und Autogramm wollen die und alles und Selfies und alles und man kann da stundenlang anstehen, um sein Idol oder sein Held zu sehen. Die Bibel zeigt uns viele Leute oder viele Männer, die als Helden gelten. Wenn wir das genauer betrachten und die Geschichte von denen lesen, waren denen ihre Wege immer eben? Ist immer alles gerade ausgegangen? War alles super? Oder gab es da auch steinige und unebene oder verschlungene und undurchsichtige Wege? Wir lesen die Geschichte oft so und lesen vielleicht gar nicht das so, was so zwischen den Zeilen steht. Für uns sind es absolute Helden. Ich möchte euch ein Gebet vorlesen von einem Mann, das ist in Amerika gewesen, da war ein Männerfrühstück und die Gruppe, die das vorbereitet hat, hat einen älteren Farmer gebeten, das Tischgebet zu sprechen. Ein Pastor war zu einem Männerfrühstück in einer ländlichen Gegend der amerikanischen Südstaaten eingeladen. Die Gruppe hatte einen älteren Farmer in Latzhosen gebeten, das Tischgebet zu sprechen. Herr, ich verabscheue Buttermilch, begann der Farmer. Der Pastor öffnete ein Auge, um einen Blick in die Runde zu werfen. Er fragte sich, wohin das wohl führen würde. Herr, ich mag kein Schmalz, verkündete der Farmer nun laut. Der Pastor wurde zunehmend unruhig. Und Herr, fuhr der Farmer fort, du weißt, dass ich mir nicht viel aus rohem Mehl mache. Erneut öffnete der Pastor ein Auge, um sich im Raum umzusehen. Er bemerkte, dass er nicht der Einzige war, der sich unwohl fühlte. Dann sagte der Farmer, aber Herr, wenn das alles vermischt ist und im heißen Ofen gebacken wird, dann liebe ich die warmen, frischen Kekse. Herr, wenn also Dinge passieren, die uns nicht gefallen, wenn das Leben schwer wird, wenn wir nicht verstehen, was du tust, dann hilf uns, uns einfach zurückzulehnen und zu warten, bis du mit dem Mischen und Backen fertig bist. Wahrscheinlich wird es noch besser sein als Kekse. Amen. Als ich das gelesen habe, habe ich geschmunzelt. Wie wahr ist es doch? Rohe Zutaten mag keiner, oder? Aber so ein frisch gebackener Keks oder Kuchen aus dem Ofen, wunderbar. Frisch gebackener Hefezopf, schmeckt doch prima. Aber die Zutaten einzeln, nee. Und so ist es doch oft bei uns. Wir sehen nur das, was vor unserem Auge ist, aber wir sehen einfach nicht das, was nachher als Ganzes übrig bleibt oder draus wird. Wir sagen oft, ach, wenn was war, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nie auf die Sache eingelassen. Oder wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich Nein gesagt. Dann hätte ich das nie gemacht. Dann hätte ich mir viel Ärger erspart. Hätte, hätte. Und vieles erscheint uns oft so unverständlich, so sinnlos, so rätselhaft, weil wir die Zusammenhänge nicht verstehen und nicht begreifen, die Hintergründe nicht wissen. Das ist so ähnlich, wie wenn man ein Puzzle macht. Manche machen das ja gern, ich nicht so sehr. Da hat man so viele Teile und dann dauert es so ewig, bis man endlich mal eins findet, wo vor allem, wenn dann die Farben noch so alle gleich sind. Und man müht sich da ab und denkt, ach, was soll das, ja? Und wenn man dann aber Stück für Stück was zusammensetzt, dann merkt man, ah, das ergibt was. Und wenn man dann fertig ist zum Schluss, vergeht einige Zeit, man braucht Geduld, aber dann ist das Ganze fertig. Und dann sieht man, ob das schönes Bild oder was auch immer da rauskommt. Man ist fertig, man sieht, toll, hat sich doch gelohnt. Aber zwischendrin, da möchte man aufgeben, da verzweifelt man fast, die Geduld fehlt. Und in unserem Leben ist es doch oft so, dass Gott uns Wege führt, wo man denke, ah, warum, weshalb, könnte ich verzweifeln, ich will nimmer, ich mag nimmer. Ein Mann aus der Bibel, oder eigentlich sind es so viele, ja, man könnte jeden nehmen von den sogenannten Helden, wovon Gott geführt wurde. Einer, der eigentlich zum Tode verurteilt war, der aber in, man könnte sagen, in einer Verzweiflungstat von seiner Mutter ausgesetzt und versteckt wurde. um dem Tode zu entrinnen, was eigentlich aus logischer Sicht völlig sinnlos war, weil irgendwann wird er sowieso sterben oder entdeckt und umgebracht werden. Seine Schwester, die etwas älter war, hat nach ihm geschaut immer wieder. Und dann passierte Folgendes, da kam ein junges, hübsches Mädchen zum Baden und der Kleine hat geschrien und die hat ihn gefunden, entdeckt. Und die Schwester hat dann gesagt, ach, ich kenne jemand, wo das Kind versorgen könnte und so weiter. Die junge Frau, die den gefunden hat, war die Tochter vom Pharao. Die hat ihn mitgenommen in der Palast, hat den Kleinen großgezogen mit dieser Amme, was dann seine eigene Mutter war sogar. Ihr kennt den alle, oder? Den Mose, ja. Er ist aufgewachsen, hat die beste Erziehung und Bildung und alles genossen. Dem hat es an nichts gefehlt. Und als er größer war, hat er, ja, man könnte sagen, was Schlimmes getan. Er hat einen Ägypter erschlagen, als er gesehen hat, wie der die Leute, die Israeliten, die da schuften musste, drangsaliert hat und hat den in seinen Zorn erschlagen. Er musste fliehen, er ist in die Wüste geflohen. Dann kam er zu dem Jitro, zu dem Priester, und dort hat er Schafe gehütet, hat dann eine Tochter von dem Jitro geheiratet, hat Schafe gehütet und so weiter. Und sein Leben hat plötzlich einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Von einem, dem an nichts gefehlt hat, zum Schafhirte. Wie schön hätte er es doch gekettert, weiterhin beim Pharao. Und jetzt muss er Schafe hüten. Und als er durch die Schafe hütet, sieht er auf einmal einen brennenden Dornbusch. Und er guckt sich das näher an und dann spricht aus dem Dornbusch Gott zu ihm. Und spricht zu ihm, ich will dich zu einem großen Führer machen, der das Volk Israel aus der Gefangenschaft führt. Der Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen, wie ist sein Name, was soll ich dann antworten oder sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde, und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo draußen auf dem Feld, seht einen brennenden Busch und plötzlich spricht einer zu euch, ich will dich zu was Großem machen, ich will dich zu einem Führer machen. Was werdet ihr da denken? Was wird euch da durch den Kopf gehen? Ich werde sein, soll er sagen. Ich werde sein, der ich bin. Der Mose hat Zweifel und denkt, wahrscheinlich hat er auch gedacht, was soll das und warum spricht Gott da jetzt zu mir und hin und her und hat so Zweifel und dann hat er einen Stab in der Hand und Gott spricht zu ihm, wirf den Stab auf die Erde und plötzlich ist der Stab eine Schlange. Der Mose erschrickt und Gott sagt zu ihm, pack die Schlange am Schwanz und die Schlange wird wieder zum Stab. Dann sagt er zu ihm, steck deine Hand da in deinen Mantel rein und zieh sie wieder raus und die Hand ist aussätzig. Er steckt sie wieder rein, die Hand ist wieder gut. Dann schlägt er mit seinem Stab ins Wasser, es wird Blut, schlägt wieder und es ist wieder Wasser. Hey, drei solche Zeichen. Wenn euch das passieren würde, dann würdet ihr doch sagen, hey, super, ich bin ein Held. Oder was ich kann, mit Gottes Hilfe, auf, jetzt geht's los. Oder? Oder wird er da denken, was soll das alles? Jedenfalls, der Mose, der ist immer noch nicht überzeugt. Dann sagt er, Herr, dem geht's wie mir, ich habe eine schwere Sprache, ich kann nicht gut reden, ich bin noch nie beredet gewesen und ich habe eine schwere Zunge. Der Mose hat vermutlich einen Sprachfehler gehabt. Und er konnte sich auch nicht rhetorisch gut ausdrücken. Also er war kein begnadeter Redner. Und wahrscheinlich ging es dem Mose, habe ich gedacht, wie mir. Mir gehen tausend Sachen im Kopf rum immer. Und was ich sagen könnte, aber wenn ich das zu Papier bringen soll, bis ich schreibe, ist alles wieder weg. Und dann denke ich wieder, wo sind die Gedanken jetzt verschwunden? Ja? Mir geht es jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe und meine Predigt vorher vorbereiten muss, Tage, Woche lang überlege ich und beschäftige mich damit. Und dann fallen mir im Geschäft manchmal gute Gedanken ein. Ja, dann denke ich, hoffentlich weiß ich das noch, wenn ich heute Abend daheim bin, dass ich das zu Papier bringe. Wenn ich daheim bin, ist alles weg. Dann denke ich, warum? Ich mach's nicht mehr. Ja, jedes Mal dieser Kampf und dieses Hin und Her. Und dann denke ich, der Karl Herrmann, der sagt, ich habe das in, was weiß ich, kurzer Zeit vorbereitet und steht da vorne locker lässig und macht seine Predigt. Und ich denke immer, ach Herr, warum? Warum gerade ich oder warum willst du, dass ich das mache? Ist das überhaupt meine Aufgabe? Es gibt doch Leute, die sind viel beredeter wie ich, die können viel besser reden und das einfach viel besser rüberbringen. Und genauso ging es dem Mose. Und dann sagt Gott zu ihm, meinst du, ich weiß nicht, dass du einen Bruder hast, den Aaron, der beredet ist, der reden kann, der rhetorisch gut reden kann und alles. Dem sagst du, was ich dir sage, und der sagt es weiter. Dann habe ich mir gedacht, weil ich es vorbereitet habe, wenn doch der Fritz viel besser reden kann wie ich. Ich flüstere dem Fritz ein, Fritz, komm, sag mal das so richtig, ja, dass die Leute es kapieren. Nicht, dass die drin hocken und denken, was will denn der jetzt wieder da vorne? Und ich verstehe nicht, was der aus... Und dann denke ich, wenn ich dann sagen könnte, Fritz oder Friedel, komm, steh du hin und du erzählst meine Gedanken und dann ist das super, oder? Können wir das nächste Mal so machen? Nicht schlecht, oder? Gott hat vorgeplant. Er hat gewusst, der Mose, das ist ein Lump. Der will nicht, der drückt sich, ja, das ist ein Drückeberger, aber ich werde ihm schon auf die Sprünge helfen. Geh deinem Bruder entgegen, der wird dir begegnen und wird mit dir sein. Und die zwei machen sich auf zum Pharao und sagen, lass das Volk ziehen. Und der Pharao, der denkt, die zwei, denen helfe ich. Und dann hat er gemerkt, die Israeliter werden ja immer mehr und die werden langsam frech. Also, Daumen drauf. Ja? Daumen drauf, unter Druck setzen, dann spuren die, dann schaffen die noch mehr. So ähnlich hat es mal mein Chef zu mir gesagt, halte sie immer den Daumen drauf, dann klappt es. Die Leute brauchen Druck. Aber irgendwann hört es auf mit dem Druck. Die Leute halten es nicht mehr aus und der Druck muss abgelassen werden. Jedenfalls, die musste noch mehr schaffen. Die zwei gingen wieder zum Pharao. Und das Interessante daran, habt ihr das schon mal gelesen? Dann sagt ja Gott zu dem Mose, geh hin und sagt es. Und der Pharao wird sagen, nein, ich lasse euch nicht. Ja? Warum? Warum macht, ja, versteht ihr das? Warum macht Gott es und schickt die zwei dahin? Oder genau weiß oder sogar gesagt hat, ich werde dem Pharao sein Herz verstocken, damit das alles noch schlimmer wird. Und erst kommen die 10 Plagen und dann wird er euch ziehen lassen. Hey, das ist doch, kann man das verstehen, oder? Der hätte doch auch sagen können, jawohl, ich habe alles vorbereitet, jetzt geht er hin, ich habe dem Pharao, mache ich Druck. Und dann sagt er soll uns jetzt ziehen lassen, vielleicht eine Plage. Und dann merkt der Pharao, jetzt wird es ernst, ne? Ich lasse die springen. Nein, erst nachdem die Erstgeburt oder die Erstgeborene umgebracht worden sind, dann hat er sie ziehen lassen. Aber er hat sie nicht ziehen lassen, sondern er hat sie noch reich beschenkt und hat gesagt, verschwindet, haut ab. Ja, er hat sie sogar weggetrieben. Und das Volk Israel haben von den Ägyptern noch Geschenke, Gold und alles mitgekriegt. Ja, Gott hat gesagt, die werden euch noch beschenken. Und denke ich, aber warum so? Ja, das hätte doch schön geradeaus, wie man sich das so denkt, oder? Ein ebener Weg sein können. Aber nein, es müsse diese ganze Plage kommen und. Auf jeden Fall, sie sind dann ausgezogen. Dann haben sie das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert, das Passafest, als Dank für den Auszug. Und Gott, er zog ihnen voraus in einer Wolke und Feuersäule, hat ihnen den Weg gezeigt, wo sie hin sollen. Und dann kam das Meer. Und der Pharao, was hat er sich inzwischen gedacht? Mann, bin ich blöd gewesen. Ich lasse die fort. Warum? Wer schafft jetzt? Er hat ja gemerkt, jetzt schafft ja keiner mehr, oder? Die billigen Arbeiter sind alle weg. Hol die wieder zurück. Und das Ägypter sind hinterher, wollte die Israeliten wieder zurückholen. Und jetzt stehen sie vor dem Meer. Und was passiert jetzt? Die haben das erlebt mit den 10 Plagen, wie Gott da gewirkt hat, wie sie sogar weggetrieben wurde. Jetzt kommen die Ägypter wieder und sie stehen vor dem Meer. Und was sagen sie? Mose, warum hast du uns weggeführt, ja? Dass wir in der Wüste sterben hier. In Ägypten haben wir Gräber gehabt. Und hast du uns jetzt weggeführt, dass wir in der Wüste sterben müssen? Warum hast du uns das angetan? Der Mose war plötzlich der Sündenbock. Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Und der Mose, der hat gesagt, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und dann wissen wir, was passiert ist mit dem Schilfmeer. Gott hat einen Wind aufkommen lassen, das Meer ist zurückgewichen, das Volk ist durch, die Ägypter sind gekommen und das Wasser ist wieder gekommen. Dann sind sie weitergezogen zur Wüste Schur. 3 Tage lang sind sie gewandert in die Wüste und sie fanden kein Wasser. Dann sind sie nach Mara gekommen, da gab es Wasser, aber sie konnten das Wasser nicht trinken, das Wasser war bitter. Und daher wurde der Ort Mara genannt. Dann ging es wieder los. Mose, warum hast du uns da hergeführt? So ein Schwachsinn. 3 Tage ohne Wasser und jetzt finden wir Wasser und können keinen Schluck trinken. Der Mose schrie zu Gott, Herr, hilf, was soll ich machen? Ja, und Gott hat zu ihm gesagt, guck, da liegt dein Holz, schmeiß es ins Wasser. Schmeiß das Stückle Holz ins Wasser und das Wasser wurde süß und sie konnte es trinken. Wieder ein Wunder. Dann sind sie von Elim dort aufgebrochen. Und die ganze Gemeinde der Israeliter kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Sinai liegt. Am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte wieder die ganze Gemeinde der Israeliten, wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben, durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in die Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Boah, schon wieder nur gemurrt und geschumpfe, oder? Eigentlich müsste man doch sagen, solche Wunder, wie die erlebt habe, müsste sie doch damit rechnen, Gott tut wieder ein Wunder, oder? Aber nur gemurrt, gemurrt, gemurrt. Gott hat Essen geschickt in Hülle und Fülle. Er hat für sie gesorgt, dass sie jeden Tag das haben, was sie brauchen. Er hat, was hat er geschickt? Wachteln. Habt ihr schon mal Wachteln gegessen? Hat schon mal jemand Wachteln gegessen? Ja, soll gut sein, gell? Also Wachteleier habe ich schon gegessen, aber Wachteln, doch ich glaube, in Italien war das mal, als wir vom Geschäft aus weg waren, da haben wir alles Mögliche gekriegt und dann haben wir so kleine Eilig gekriegt und am nächsten Tag haben wir gesehen, was wir gegessen haben. Und da war, glaube ich, auch Wachtelfleisch dabei, weil in dem Stall waren, haben wir gesehen, Wachteln drin. Wir wussten es aber nicht, weil der, wo uns bewirtet hat, der konnte nur Italienisch und wir nur Deutsch und mit Händen und Füßen. Und der hat immer wieder was hergetischt und wir wussten gar nicht was. Und haben gegessen und gegessen und gegessen und der hat immer noch gebracht. Und, ja. Also es hat was Leckeres gegeben, sie musste nichts machen, sie musste nur raus aufsammeln. Und wer mehr gesammelt hat, als er essen konnte oder als Tagesvorrat, das ist dann verdorbenes Essen. Und 6 Tage sammeln und am 6. etwas mehr, dass sie am 7. auch was haben. Gott hat für sie gesorgt. Und so sind sie weiter aus der Wüste Sin und haben sich in Refidim gelagert. Und wieder gab es kein Wasser zu trinken. Und wieder haderte sie mit Mose und sprach: Gib uns Wasser, dass wir trinken. Und der Mose, dem ist langsam auch zu viel wurde, er sprach: Warum hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen: Warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach: Was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nichts viel, so werden sie mich noch steinigen. Also der Mose ist richtig bedrängt worden und ich habe mir gedacht: Mose, das zum Davonlaufen, oder? Mach dich aus dem Staubhau ab. Aber es war sein Auftrag. Und der Mose hätte doch jetzt auch sagen können: Gott, es reicht. Jetzt haben wir so viel mitgemacht und immer wieder hast du geholfen und hast Wunder getan. Aber jetzt lass doch mal gut sein, oder? Ich will auch mal meine Ruhe. Und ich wusste nicht, wer die Tageslese liest, ist ja die Geschichte mit Mose gerade dran. Und ich wollte mir eigentlich eine oder zwei Geschichten oder Kapitel aussuchen, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Und dann habe ich einfach jetzt mal hier Schluss gemacht. Es geht ja noch weiter mit dem Mose, es kommen ja noch viel. Auch das mit dem goldenen Kalb dann, als der Aaron das goldene Kalb baut hat, wo ihn das Volk da gedrängt hat. Der Mose ist weg, er kommt so lange nicht mehr vom Berg runter, vielleicht lebt er gar nicht mehr. Und wir wollen Gott zum Anbeten. Und dann hat er das ganze Gold und Schmuck eingesammelt, das, was sie alles von den Ägyptern da mitgekriegt haben, und hat das goldene Kalb gemacht. Und dann haben sie das goldene Kalb angebetet. Und habe ich gedacht: Hey, was die alles erlebt haben mit Gott und haben nichts draus gelernt oder wie? Machen sich ein goldenes Kalb, tanzen um das rum und dann kommt der Mose vom Berg runter und so weiter. Verrückt. Und dann ging das weiter mit den Gesetzen noch, wo ihm dann sein Schwiegervater, wo dann gekommen ist, mit seiner Frau und den Kindern und gesehen hat, wie der Mose da immer schlichten muss und richten muss. Er hat gesagt: Du reibst dich da auf, du machst dich kaputt, du musst Leute einsetzen, zum Richter machen und so weiter. Und mit den 10 Geboten und allem, als ich das so durchgelesen habe nochmal, dann sind mir Sachen aufgefallen, was ich vorher, obwohl ich die Mose-Geschichte bestimmt schon x-mal gelesen habe, noch nie aufgefallen sind. Wie Gott geredet hat und wie Gott dem Mose gezeigt hat, was er machen soll. Mose, ein Held. Aber war er wirklich ein Held? Schwere Sprache, schwere Zunge. Er war kein guter Redner. Er war ein Mörder. Er hatte den Ägypter erschlagen. Und trotzdem hat ihn Gott erwählt. Wenn der Mose das vorher gewusst hätte, was alles auf ihn zukommt, dieses Gemurre, dieses Geschimpfe und dieser Ärger mit dem Volk und wenn sie Streit hätten, muss er schlichten und alles. Hättet ihr da Bock drauf, wie man so schön sagt? Ich nicht. Wenn er das alles gewusst hätte, hätte er sich drauf eingelassen oder hätte er sich versteckt, wer abkaut? Einer, der auch mal einen Auftrag gekriegt hat von Gott, das war der Noah. Der sollte auch einen Auftrag ausführen. Und was hat der gemacht? Der ist in die falsche Richtung gerannt. Ja? Jona, Entschuldigung. Ja, ihr seid noch wach, prima. Der hat sich aus dem Staub gemacht, gerade in die andere Richtung, weit, weit fort. Aber es hat ihm trotzdem nichts genützt. Gott hat ihn dahin gebracht, wo er wollte. Ich glaube, wenn der Mose gesagt hätte nein und hätte sich versteckt oder wäre woanders hin, Gott hätte so lange weitergemacht, bis er den Weg eingeschlagen hätte. Das ist manchmal nicht leicht zu verstehen, oder? Wie Gott so führt und Wege wieder ebnet und dann kommt wieder was Verschlungenes und so weiter. Dieser Stress, diese Anfeindungen, das Gemurre, das Geschimpfe, die Demütigungen, alles zum Davonlaufen. Und uns geht es doch manchmal auch so, und wir sagen: Hey, das ist alles zum Davonlaufen. Ich habe keine Lust mehr, ich habe keinen Bock mehr. Das ist mir alles zu viel. Ich will nimmer, ich mag nimmer. Und vorhin haben wir es da gesungen, wenn dir was zu schaffen macht, du eine Last hast oder so, Sorge hast, leg sie nieder vor Gott. Der Mose ist immer wieder zu Gott gekommen und hat geschrien: Herr, hilf, was soll ich noch machen? Hilf du mir. Und das Volk, es fällt nicht viel, dann werden sie mich sogar steinigen. sind so viel Wunder erlebt, so viel erlebt und trotzdem, und ist es bei uns nicht genauso? Gott führt dich einen Weg und manchmal erscheint es dir, was soll das? Ich sehe keinen Sinn dahinter. Und dann hilft er dir, dann führt er dich wieder. Und ja, man könnte sagen, wie auch hier, führ dich aus der Wüste raus zum frischen Wasser. Es vergeht eine kurze Zeit, du hast alles vergessen wieder. Und der alte Trott kommt wieder, oder? Das Gemurre und Geschimpfe geht wieder los. Die Unzufriedenheit und. Und wenn wir ehrlich sind, geht uns das allen so, oder? Wer von euch hat noch nie geschimpft oder gemurrt? Wer hat in der letzten Woche nicht geschimpft? Wer hat gestern nicht geschimpft oder gejammert? Ja? Oh, super, einer ist da. Prima. Also, ich ertappe mich immer wieder dabei, wo ich sage, oh, da habe ich wieder gebruddelt oder geschimpft. Welche Kleinigkeit. Oder man plant was, man hat was vor, denkt sich das alles so aus, ja, und will das machen. Und auf einmal, es klappt nicht. Wieder ist irgendwas. Wisst ihr noch, letzten Sonntag habe ich doch Moderation gehabt. Nee, nicht letzten Sonntag, oder? Nee, vorletzte. Wo ich euch gesagt habe, da ich war da samstags im Jagdstall da so in der Einöde und mein Auto ist nicht mehr angesprungen und der Ulrich hat mich gerettet. Ja, er hat mir geholfen und das Auto ist wieder prima gelaufen, ja. Und gestern hatte ich vor, wieder ins Jagdstall zu fahren, habe mein Auto beladen, hock rein, mein Auto macht keinen Zucker mehr. Denke ich, das kann nicht sein, oder? Am Donnerstag früh bin ich morgens raus, ins Auto geguckt, Batterie entladen. Denke ich, was? Jetzt ist der seit dem Samstag da immer super gelaufen, ja? War nichts mehr und am Donnerstag wieder. Also gut, Hilfe gebraucht wieder. Und dann habe ich im Geschäft angerufen, da habe ich keinen Bock mehr gehabt, um ins Geschäft gehen. Ja, weil dann habe ich gesagt, ich habe sowieso einen Termin heute Abend, wo ich mein Auto in die Werkstatt bringen muss zur Inspektion. Dann fahre ich jetzt gleich hin, jetzt läuft mein Auto, ich mache es gar nicht mehr aus, also gleich in die Werkstatt gefahren. Und dann habe ich das gesagt, da mit der Batterie und so, dass das so ganz komisch, jetzt ist er gelaufen, jetzt wieder nicht und hin und her. Also gut, Freitagabend hole ich mein Auto und dann die gesagt, hot, da ist nichts, Fehlerspeicher, hat nichts ergeben und alles in Ordnung, wenn die Batterie über Nacht geladen, alles gut, er springt wieder an. Ich hocke am Freitagabend in mein Auto reinfahren, ja, alles super und gestern früh wieder. Jetzt habe ich mein Ladegerät rangehängt und jetzt mal gucken, wenn ich nachher heimkomme, ob er anspringt. Ich habe ihn Samstag wieder in der Werkstatt angerufen, habe gesagt, ich stelle euch das Auto morgen wieder rüber, guckt am Montag und macht mir eine Batterie rein. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe so vieles vorgehabt gestern, aber es ist nichts draus geworden. Ja, ich musste umplanen. Mein Weg, wo ich so schön gerade geplant habe, der verlief plötzlich ganz anders. Ja, warum? Ich habe zur Margret gesagt, warum? Und dann war die noch einkaufen und ich so spät komme. Da habe ich gedacht, ja, dann könnte ich mit der am Auto vielleicht fahren. Dann ist die aber so spät gekommen und ich musste noch in die Apotheke eigentlich meine Medikamente holen, wo ich verschrieben gekriegt habe. Da war ich jetzt auch nicht. Ja, egal, aber es wird irgendwie wieder weitergehen. Warum ist es so passiert? Dann sagt Margret, wenn du bei der Hitze da jetzt gestern in deinem Berg gegangen wärst und gemäht hast, dann wärst du vielleicht umgefallen. Gut, okay, dann ist vielleicht so besser gewesen. Ist eine Heldin, ja. Okay. Ich werde ihr das nachher sagen, dass sie eine Heldin ist. Das andere lasse ich weg. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich wollte noch das eigentlich ansprechen, was die Dürre, das hat mich so beschäftigt die ganze Woche über. Die Predigt von der Dürre. Wisst ihr noch, wer da war? Über wen hat die gepredigt? Gideon. Ja, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Diese Geschichte habe ich ja schon x-mal gehört, aber es waren manche Sachen dabei, die mir so noch nicht aufgefallen sind. Und das hat mich diese Woche über beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, ja, aber du kannst ja nicht über den Gideon predigen. Hast doch jetzt schon mit dem Mose angefangen. Aber es ist bei dem Gideon ähnlich gewesen wie bei dem Mose, oder? Das war auch. Ich habe das noch nie so gesehen gehabt. Der war für mich auch so ein großer Held, aber dass er eigentlich ein Schisser war, der Angst gehabt hat, ja, eher ein zart beseiteter Mann war und dann von Gott wollte, wie es die Dörte auch gesagt hat, eigentlich Schwachsinn war, ja, mit diesem Schaffell, dass der Tau da drauf fällt und dann der Boden trocken ist und so, und Gott hat es gemacht. Und dann zum Schluss mit den Kriegern da, wo dann nur noch diese 300 übrig waren, ja, und die Übermacht 120.000 waren. Und es soll mit 300 bei Nacht ohne Waffe und ohne alles da hinunter in das Lager ziehen und wie Gott da gewirkt hat, ja. Und die dann voll erschrocken sind und im Chaos mit dem Licht und dem Krach sich gegenseitig erschlagen haben und geflohen sind, wie Gott dort durch den Gideon gewirkt hat. Und der Gideon dann ganz am Schluss, das war mir gar nicht so bewusst, wo die gesagt haben, die Israeliten, wir möchten, dass du über uns herrschst. Ja, und er gesagt hat, das habe ich ja noch dann gut gefunden von ihm, wo er sagt, nein, Gott soll über euch herrschen, nicht ich, aber gebt mir euer ganzes Gold. Ja, und wo er dann einen Götze hat machen lassen da draus. Und diesen Götze angebetet habe, dann habe ich gedacht, wie kann man nur, ja? Wie kann man nur sowas erleben, so Großes erleben? Und dann macht er sich in Götze und fällt von Gott ab. Wie geht es oder warum? Und warum hat Gott ihm nicht da irgendwie Steine in den Weg gelegt oder hat ihm eins auf den Deckel gegeben? Ja? Also, ist dem Gideon das vielleicht in den Kopf gestiegen, weil Gott hat ja vorher zu ihm gesagt, die 10.000 sind auch noch zu viel, wenn ihr da gewinnt, dann steigt euch das in den Kopf, dann sagt ihr nachher, ja, wir haben das geschafft. Nimm nur die 300 mit und dann werdet ihr sehen, dass ich derjenige bin, der am Wirken war und der euch den Sieg geschenkt hat. Und trotzdem hat der Gideon das gemacht. Ist dem Gideon das vielleicht doch in den Kopf gestiegen dann? Also, ich weiß es nicht. Also, man kann mit Gott Großes erleben, tolle Sachen erleben. Und Gott, er führt und er leitet uns und er ist bei uns. Und wir brauchen nur das nötige Vertrauen. Mein Vertrauen war gestern auch ein bisschen auf die Probe gestellt. Ja? Und das war ja ist ja eigentlich nur eine Kleinigkeit, ja, aber wenn man richtig schwere Wege geführt wird, wie es manchmal auch vorkommt, trotzdem vertraue, Gott hält mich, Gott ist bei mir. Und dass wir uns auf Gott verlassen, mit ihm gehen und nicht dann, wenn alles gut geht, wieder unseren eigenen Weg einschlagen oder irgendwelche verrückte Dinge machen, sondern dass wir an Gott festhalten. Mit unsere Gedanken und Wege, die sind oft ganz anders als Gottes Wege und Gottes Gedanken. Und mit unserem bisschen Verstand oder Grips, wo wir haben, können wir das, was Gott vorhat oder Gottes Wege, gar nicht begreifen und verstehen. Wir denken oft, wir sind so schlau, wir wissen so viel, wir können so viel. Wir wissen nicht so viel. Ja? Gott hat es gesagt, kannst du den Sand die Sandkörner zählen, kannst du die Sterne am Himmel zählen, kannst du mir dies und jenes sagen? Nicht auf eine einzige Frage war eine Antwort da. Wir sind gar nichts. Und trotzdem will Gott mit uns Großes tun. Mit jedem von uns. Mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit jedem. Ob du eine schwere Zunge hast wie der Mose, ob du nicht gut reden kannst. Und wenn du sagst, im Lobpreis kann ich nicht mitmachen, ich kann ja nicht einmal singen, ich kann kein Musikinstrument spielen. Es gibt so viele Dinge, wo Gott dich gebrauchen kann. Und ich bin mir sicher, und da könnt ihr jetzt ganz anderer Meinung sein, aber das ist meine Meinung, dass Gott schon zu einem jeden von euch gesprochen hat. Ich habe eine Aufgabe für dich, ich habe was für dich, wo ich dich gebrauchen kann. Aber du hast 1000 Ausreden, wie der Mose, wie der Gideon, wie jeder andere von diesen sogenannten Helden. die sind keine größeren Helden als jeder von euch. Gott will mit uns Helden, ja, mit uns große Helden, die wir nur so klein sind, Großes erreichen. Lasst euch einspannen. Ihr werdet staunen und manchmal den Kopf schütteln. Und ihr habt das schon selber erlebt. Eigentlich hätte ich euch das gar nicht erzählen brauchen. Ihr habt das alles selber schon erlebt, dass Gott Großes tun kann. Dass deine Schwester, ja, wo sie da vorne gestanden ist und erzählt hat mit ihrem Krankenhausaufenthalt und allem, ja, wo sie gesagt hat, sie hat es ganz genau gespürt, dass sie in Gottes Hand ist. Ja. Und wenn du in Angst, in Sorge, in Not bist, dann spürst du das viel, viel mehr, dass Gott dich hält, dass Gott bei dir ist. Wenn alles gut geht, alles planlos geradeaus läuft, dann spürst du Gott oft nicht. Aber wenn du ihn wirklich brauchst, wenn du wirklich in Not bist und zu Gott schreist, dann spürst du ihn. Dann spürst du das da innen, das geht gar nicht anders. Ja? Ich habe es selber schon erlebt, deine Schwester hat es so eindrücklich erzählt und ich denke, viele von uns haben das selber schon erlebt, wenn dir Gott ganz, ganz nahe ist. Und dann denkst du auch, ich habe Großes mit Gott erlebt und Gott hat an mir gewirkt. Und dann nimmst du dir vor, ich werde jetzt ja, immer, jeden Tag fleißig in der Bibel lesen. Ich werde das und das, ich werde mich an die Gebote, an alles halten und so weiter. Und nach einiger Zeit merkst du, oh, ich bin doch wieder nach rechts oder nach links abgekommen. Ich habe doch wieder mein alten Mist gebaut und so. Und als ich jetzt die Geschichte da mit dem Gideon nochmal anguckt habe und mit dem Mose, habe ich gemerkt, hey, die Helden, die sind kein bisschen besser. Ja? Ich könnte ja jetzt sagen, ich habe noch nicht einmal jemanden umgebracht. Ja? Im Gegensatz zu Mose. Ja? Aber ich bin trotzdem nicht besser. Ja? Und keiner von uns ist besser. Kein einziger. Es ist kein einziger, der ohne Sünde ist. Und kein einziger, egal was ihr macht, ob ihr jemanden umgebracht habt oder sonst was, es ist keiner besser als der andere. Gott will jeden Einzelnen gebrauchen. Ich möchte euch Mut machen. Lasst euch gebrauchen und macht euch auf den Weg mit Gott. Amen. Ah, eine Geschichte noch, lese ich noch vor. Mir denke ja immer, wenn was passiert, ja, das ist Glück oder Unglück oder so. In China war ein armer Bauer, der hatte einen kleinen Acker mit einem alten, müden Pferd bestellt und lebte mehr schlecht als recht mit seinem einzigen Sohn davon. Eines Tages, da lief ihm auch noch das Pferd davon. Dann sind alle Nachbarn gekommen und haben ihn bedauert und haben gesagt, oh, du armer Kerl, jetzt ist auch noch dein Pferd weg. Der Bauer blieb ruhig und sagte, woher wisst ihr, dass das ein Unglück ist? In der folgenden Woche kam das Pferd zurück und brachte 10 Wildpferde mit. Boah, die Nachbarn sind wiedergekommen und gesagt, hey, du Glücklicher, jetzt hast du 11 Pferde. Du bist ein glücklicher Bauer. Und sagt der Bauer, woher wollt ihr wissen, dass das Glück ist? Der Sohn hat die Pferde eingefangen, hat sich das Wildeste rausgesucht, draufgesessen und losgeritten. Das ging nicht lang gut, das Pferd hat ihn runtergeschmissen, der Sohn hat den Fuß gebrochen. Dann kamen die Nachbarn wieder und haben gejammert und haben den Bauer bedauert. Du Armer, jetzt hat dein Sohn den Fuß gebrochen, der arme Kerl, oh je. Der Bauer blieb wieder ruhig und sagte, woher wisst ihr, dass das jetzt ein Unglück ist? Kurz danach brach ein Krieg aus. Alle jungen Männer mussten zur Armee. Nur der Sohn mit seinem gebrochenen Bein durfte zu Hause bleiben. Sind die Nachbarn jetzt wiedergekommen und haben gesagt, du Glücklicher, dein Sohn braucht nicht in den Krieg, oder? Ja, wir sehen Glück und Unglück oft nur vordergründig oder das, was halt sichtbar für uns ist, ja, und das geht an uns im Kopf rum. Und dann denken wir, ah, das ist jetzt Glück, das ist Unglück, das ist gut, das ist schlecht. Aber wir sehen nicht die Zusammenhänge. Ja? Was ist der nächste Schritt? Was kommt dann? Was kommt dann? Und das, was sich gut angefühlt oder zum Ansehen war, entpuppt sich dann oft als Nachteil oder schlecht und andere Dinge, die sich ja, schlecht ausgesehen, entpuppt sich zum Gute. Vertraut auf Gott. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Vater, wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass du so ein großer Herr bist und dass wir dir so wichtig sind und dass du mit jedem von uns etwas Großes vorhast. Dass du jeden von uns gebrauchen kannst für irgendeine Aufgabe, für irgendwas, um dein Reich zu bauen. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du mit uns gehst, dass du uns in die kommende Woche begleitest und dass du uns das einfach doch auch aufzeigst, wo du uns gebrauchen willst, wo du etwas mit uns vorhast, wo du eine Aufgabe für uns hast. Und bitte schenk doch auch, Herr, dass wir das erkennen, dass wir nicht tausend Ausreden haben wie der Gideon oder der Mose, sondern dass wir ein Ja finden zu dem, was du mit uns vorhast. Danke, Herr, dass du mit uns gehst, dass du uns begleitest. Und wir wollen dir einfach Danke sagen dafür, dass du so ein großer Herr bist. Amen.